Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Zeit zum Wandel. Dieses Mal trotzdem du first. Wie Vertrauen verloren geht und wie es wieder wachsen kann. Herzlich willkommen, Bruder Paulus.
Hallo.
Das ist ja ein Titel, der zunächst mal ein bisschen sperrig klingt. Du first. Irgendwie dachte ich mir, Mensch, Kapuzinermönch und du first, zahlt das ein auf den Egoismus in unserer Gesellschaft, wie er herrscht?
Ja, natürlich kommt das von Herrn Trump rüber, geschwappt zu mir mit seinem America first. Das ist, finde ich, ein falsches liberales Denken. Es gibt ja so liberale Theorien, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht und dann wird die Wirtschaft schon vorangehen. Der Kollateralschaden ist dann allerdings das totale Misstrauen, weil ja jeder den anderen eigentlich dazu missbraucht, selber groß zu werden. Also du bist dafür da, dass du mich groß machst. Und dann könnte man das Du first tatsächlich falsch verstehen nach dem Motto, du bist der Erste, der mein Opfer wird und ich halte Ausschau nach dir. Und dann kann ich dich missbrauchen für meine Zwecke. Und zwar nur für meine Zwecke, ist mir doch egal, wie du sonst aussiehst. Das ist ja die alte Kapitalismuskritik auch gewesen, dass man den Arbeiter ans Fließband stellt und sagt, wir brauchen nur deine Arbeitskraft, wie du wohnst und welche Sehnsucht du hast und welche Träume, ist uns vollkommen egal. Du bist eine Art Maschine, die wir ausbeuten dürfen. Und da ist mir der Herr Marx sehr, sehr sympathisch, der das ja sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und darum habe ich für mich jetzt gesagt, ich sage mal du first, weil wenn ich im Wandel bin und wenn Transformationsprozesse da sind, dann gibt es natürlich die Angst um mich selbst, dass ich Angst um mich habe, meine Ziele, das, was ich mir durchsetzen will, was wir gerade überall in der Gesellschaft haben. Aber ich brauche eigentlich die Fähigkeit, dass ich den anderen in den Blick nehme und sage, wenn ich dich anschaue in meiner Situation des Wandels, dann merke ich, ich bin schon mal nicht alleine, das ist das eine. Das zweite ist, du wandelst dich ja auch gerade. Und dann könnten wir miteinander sowas werden wie Kumpanen. Mir gefällt sehr gut, dass das Wort Kumpane vom Lateinischen kommt. Kumpanis, der mit mir das Brot isst. Wir teilen miteinander das Brot, essen miteinander und holen uns Kraft, damit wir im Miteinander, im Essen der Schöpfung, also Jesus hat da nicht umsonst das Abendmahl gestiftet. Also das sind ja sehr urchristliche Ideen, dass wir, wenn wir von der Schöpfung essen, dann vergewissern wir uns, dass die ganze Schöpfung immer schon im Wandel ist. Und wenn ich dich mit im Blick habe, der du auch von dieser Schöpfung lebst, dann werden wir miteinander auch neue Ideen finden, in diesem Wandel die Angst zu besiegen und miteinander zu neuen Zielen aufzubrechen.
Gucken wir uns doch dieses Ich first versus Du first noch mal ein bisschen genauer an. Was ist dein Befund? Woran liegt eigentlich dieser Ego-Trip, dieser Kollektive, auf dem wir uns gerade befinden? Das scheint ja etwas zu sein. Du hast ja gerade gesagt, so Marx-Zeit, mir schwirrt gerade durch den Kopf die Zeit nach der ersten industriellen Revolution, wo wir eine Situation hatten, wo zunächst natürlich der Fließbandarbeiter tatsächlich die Maschine war, dass man dann aber auch solche Erscheinungen hatte wie die Familie Krupp beispielsweise, die tausende von Wohneinheiten irgendwann mal dann gebaut hat, weil sie erkannt hat, Mensch, wenn die gesund sind, können sie besser arbeiten zum Beispiel. Und dann ist so etwas aufgekeimt schon auch wie eine soziale Verantwortung. Oder wenn ich mir die Rotfabriker hier in meiner Heimatstadt in Frankfurt ansehe, Höchst AG, wo in dem Stadtteil Höchst und in den westlichen Stadtteilen von Frankfurt tausende von Wohneinheiten sind, die eben zu diesen alten Rotfabrikern gehörten. Und irgendwie scheint es jetzt in der, je nach Deutung, zweiten, dritten industriellen Revolution, in der wir uns jetzt befinden gerade, nicht aktuell der Fall zu sein.
Tatsächlich kann man das sehen bei den alten Familienunternehmen, dass die für ihre Arbeiter Sorge getragen haben, bis hin zu einer eigenen Krankenkasse, zu einer eigenen Altersversorgung. Das war diesen alten Haudegen, hätte ich schon beinahe gesagt, ganz bewusst, dass wenn sie schon selber Gewinn machen, dass andere auch von diesem Gewinn etwas haben müssen. Vielleicht nicht im Sinne eines hohen Lohnes, aber doch einer Sicherheit, die man ihnen schafft. Denn wenn man sich vorstellt, in den Verhältnissen damals hätte ein Arbeiter nicht einfach selber ein Haus bauen können, aber die Firma hat es ihm hingebaut und so wurde Sozialverantwortung eigentlich gelebt, großartig. Und da merkt man auch gewiss das Ethos auch. Der ist dann nach und nach an den Staat übergegangen. Also wenn wir sehen, wie die Gesundheitssorge jetzt, der Staat macht es, es müssen die da oben machen, die anderen sind alle verantwortlicher, wenn es dafür keine Gesetze gibt, dann gibt mich das auch gar nichts an. Man hat das Herz sozusagen rausgenommen aus dem Unternehmen. Und ich finde, wir brauchen unbedingt wieder eine herzliche Unternehmerschaft, die beherzt zugreift und auch entscheidet und sich nicht einfach auf irgendwelche Paragraphen und was man gerade noch so machen muss, Vorstellungen zurückzieht. Und das würde ich jetzt mal Entfremdung nennen, um auch mal nochmal einen Begriff von Marx zu nennen. Die Entfremdung von der Arbeit ist ja das eine Leid, aber es gibt eben auch diese Entfremdung von der gesellschaftlichen Verantwortung, die dann delegiert wird an eine theoretische Gesellschaft, an eine funktionierende Bürokratie, an irgendeinen Staat. Und wir sehen gerade, dass das Vertrauen in den Staat ja wieder abnimmt und in die Demokratien, da kommen auch nicht wenige Zeitgenossen jetzt plötzlich in die Krise. Ja, woran machen wir uns denn jetzt fest, nachdem wir den lieben Gott abgeschafft haben und dafür den Staat an seine Stelle gesetzt haben? Und wer kommt denn jetzt eigentlich dran? Und dann werden wir wieder zum Herzen zurückfinden. Wir werden ganz demütig einander anschauen müssen und sagen müssen, wir haben keine Lösung. Also wenn ich sehe, dass im Umgang mit der AfD zum Beispiel, die einen sagen das Schreckgespenst, die anderen sagen, Momente mal, 30% der Wähler sind für diese Partei, dann kommt der Verfassungsschutz und sagt, die sind irgendwie rechtsextrem, dann wird das alles wieder aufgehoben, dann weiß niemand am Ende richtig Bescheid, wo stehen wir denn überhaupt gerade, und dieses Durcheinander schadet uns eigentlich. Weil ich finde, wir sollten uns auf Augenhöhe begegnen und einem Menschen, der menschenverachtend ist und sich äußert, dem müssen wir das sagen. Auf jeden Fall. Wehret den Anfängen. Und gleichzeitig müssen wir auch sagen, nur weil jemand eine andere Meinung hat, will er nicht sofort das ganze System stürzen. Also da können wir jetzt ja auch, müssen wir mal irgendwie auf dem Teppich bleiben. Und wie können wir da miteinander im Gespräch bleiben? Und darum sage ich, du first. Da fängt ja auch der Dialog an. Der Dialog ist ja nicht, dass man sich Standpunkte um die Ohren haut, bis der andere tot umfällt und mein Standpunkt gesiegt hat. So nehmen viele Menschen politische Debatten wahr, aber auch Transformationsdebatten in Unternehmen. Da kommen entweder Unternehmensberater rein, die wissen, wie man es machen muss und wollen alle auf ihre Linie bringen. Oder es kommen irgendwelche neuen Manager rein, die dann irgendwas verkünden als Heilslehre. Aber die haben alles gemeinsam. Die schauen nicht ihre Mitarbeitenden an. Und die schauen wirklich auch nicht ihre Leute an. Also ich habe mir die Abschiedsrede von Robert Habeck angeguckt, da kann man ja auch mal halten, was man will. Aber da steht jemand vor den versammelten Leuten und sagt, ohne euch wäre das alles nicht gegangen. Ja. Der schaut diesen Menschen in die Augen. Und ich wünschte mir sehr, dass dieses Do First für jeden Einzelnen zunächst einmal auch heißt, so sehr ich Angst um mich habe, vielleicht sogar Angst um eine Sache habe, was auch immer, ich habe den anderen im Auge zu behalten. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ne? Ja. Ich habe den anderen im Auge zu behalten. Und das meint meines Erachtens auch dieses, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und auch noch Gott dazu, dieses Dreieck, dass du und ich, und da gibt's auch noch eine Transzendenz zwischen uns, die größer ist als alles, was wir uns denken können. Wenn wir in dieser Demut sind, egal jetzt ob gläubig oder nicht, dann könnte ein Freiheitsraum entstehen, der auch wirklich zu neuen Schritten ermöglicht, ja, und auch vielleicht sogar radikalen Schritten. Ich habe gar nichts dagegen, dass die Schritte radikal sind, wenn sie nicht das Du aus dem Auge verlieren.
In der Tat, wenn es um den Umgang mit Anhängern der AfD geht, zum Beispiel, was du genannt hast, steht ja vollkommen außer Frage, wenn Wahrheit keine feste Währung mehr ist. Und wenn das so ein schwabbeliger Raum ist irgendwie, wo jeder glaubt, eine Deutungshoheit zu haben, die Kirche spielt keine Rolle mehr, hast du genannt, die Wissenschaft spielt eine schwindende Rolle, die Kritik und einfach die Behauptung, ja, ich sehe das aber anders, die Erde ist doch eine Scheibe, dann muss ich natürlich erst recht anfangen, Millimeter für Millimeter zu kämpfen dafür, dass Menschen, die auf eine Ebene gekommen sind, die mit Ratio nicht mehr zu bewerkstelligen ist, die aber auch keinerlei Spiritualität mehr trägt oder zu tragen scheint, dass man da arbeiten muss mit dem Einzelnen, mit dem Du, das du genannt hast. Ne?
Ich habe deswegen auch in meinem Buch als Weg im Wandel und als Strategie im Wandel entfaltet, dass wir neu eine Haltung lernen müssen, eine Haltung, die besagt, ich bin nicht dadurch schlechter, dass ich Angst habe. und du auch nicht. Ich bin nicht dadurch ein schlechterer Mensch, dass ich keine Lösung weiß und du auch nicht. Wir müssen einander uns zumuten als Ringende und Suchende und Fragende. Und da, sage ich mal, ist jede Partei in dieser schwierigen Situation, das zu tun, was das Grundgesetz sagt. Das Grundgesetz sagt, die Parteien sollen an der Willensbildung des Volkes sich beteiligen. Sie sind dafür da und Ausdruck der Willensbildung im Volk. Das kann man auch auf Unternehmen übertragen. Ein Manager ist dafür da, eine Willensbildung im Unternehmen voranzutreiben, dass man miteinander nach vorne geht. In diesem Willensbildungsprozess hofft man, dass da die Werte eine Rolle spielen. Und das, ja, ich will nicht, dass jeder Wille dich durchsetzt. Fertig. Ich möchte auch nicht, dass jeder Wille irgendwie als das Richtige erkannt wird. Sondern wir müssen dann auch wieder kämpfen darum und sagen, ist das wirklich gut für alle? Hat diese Entscheidung, dass du im Blick, auch das Du des Wehrlosen, des Armen, des Schwachen, hat das die Schöpfung im Blick? Also diese Wertorientierung, die will ich schon auch in aller Willensbildung zunächst auch mal auch aufrufen. Denn nicht jeder Wille, der da geäußert wird und der auch nachher zusammengeführt wird, entspricht ja dann auch dem, was wir für wertvoll halten. Das ist eine Gratwanderung, aber das Du wird mir immer sagen, wenn ich einen Menschen sehe, der zornentbrannt vor mir steht und mir seine Meinung sagt, das kenne ich ja zur Genüge, überzeugte Atheisten oder überzeugte Katholikenhasser oder weiß der Himmel, was es alles gibt, dann sage ich den Menschen, interessant, wie zornig sie sind. Ihnen ist wohl irgendwas ein Anliegen. Sie wollen wohl irgendwas schützen. Oder irgendetwas möchten Sie jetzt verteidigen oder Sie sehen etwas in Gefahr. Lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen. Und dann packe ich den anderen, hoffentlich, manchmal ist er so verdutzt, dass er gar nichts mehr sagen kann. Manchmal kommen wir dann ins Gespräch. Aber das ist dann auch natürlich ein wahnsinniger Reifungsschritt, dass jemand, der sich gerade noch aufgebrezelt hat mit einer super tollen Meinung, zunächst mal zugeben muss, dass er eigentlich völlig unsicher ist.
Neben der inhaltlichen Perspektive von dem Ganzen rechnet natürlich niemand mit einer solchen rhetorischen Brillanz, ne?
Es rechnet natürlich niemand damit, weil die Menschen auf einer Sachebene miteinander ins Gespräch kommen, die das Herz vergisst und die auch vergisst, dass wir in einem Kontext sind. Das ist ja völlig ein Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem diskutiere vor dem Ukraine-Überfall Russlands oder nach dem Ukraine-Überfall Russlands. Das hat sich ja das Weltgefühl total geändert. Die Menschen sind verunsichert, suchen irgendwo Sicherheiten und sind aggressiv und suchen nach irgendwas, Grundüberzeugungen fallen hinten runter. Ich denke mal, wenn wir auf den vergangenen Kirchentag schauen, dass in einem großen Kirchentagsplenum bei einer Abstimmung, ob man in Deutschland Waffen wieder stationiert sehen will von Amerika, ein Drittel der Leute sagen, ja natürlich, ja da ist ja jeder alte Kirchentagsforderer ist ja da total enttäuscht und denkt sich, was ist denn jetzt kaputt, ja. Aber es hat sich was verändert und es wandelt sich etwas und statt sich jetzt zurückzuziehen, aufs Ich zu sagen, ich und meine kleine Insel, aber da möchte ich mich jetzt mal ganz sicher zurückziehen, zu sagen, nein, ich gehe hinaus. Jesus sagt an einer Stelle, duck in altum, fahr weit hinaus, ja, in die Nacht sogar, heißt es in der Schrift. Das sind für mich ja symbolische biblische Wörter, die deutlich machen, da wo die Angst am größten ist, müssen wir besonders weit paddeln, ja.
Oh ja.
Da, wo die Angst am größten ist, müssen wir uns hinausbewegen und sagen, sag mal, was ist denn da los? Wieso bist du denn jetzt so drauf? Ja, das ist, lass uns das darüber sprechen. Und dann hört man, wie schlimm das ist, dass eine Welt zusammenbricht, eine Glaubensvorstellung zusammenbricht. Das habe ich so mir gar nicht vorgestellt. Ja, natürlich nicht. Ich auch nicht. Aber du bleibst doch und ich bleibe. Und es gibt ja sehr berührende und auch bewegende Erzählungen aus großen Notzeiten, aus Kriegszeiten, Hungerzeiten, wie Menschen mit dem wenigsten zufrieden waren und gerade in der größten Not am engsten zusammengerückt sind und sich gefunden haben. Ach ja, stimmt ja, Herr Nachbar, ja. Und dann aller Streit ist dann plötzlich völlig, völlig klein, weil wir wieder sehen, Eigentlich geht es doch um grundlegende Fragen, die können wir doch im Miteinander lösen.
Gucken wir uns doch nochmal die Ausdrucksformen dieses großen Misstrauens oder dieses Du-Verlustes einmal an, noch ein bisschen in der Makro- und der Mikroebene vielleicht. In der Makroebene liegt ja auf der Hand, wer Angst hat, wer Du verloren hat, der will Grenzen schützen, auch wenn Schengen hier bei uns in Europa gerade Jubiläum feiert. Der möchte in Amerika Zölle erhöhen und im Prinzip ökonomisch die Welt, ich sag mal vornehm, belasten. Der möchte Flüchtlingszahlen reduzieren in einer Situation, wo wir demografisch in Mitteleuropa dastehen, wo wir Zuzug von Menschen massiv brauchen, um eine Bevölkerungszahl überhaupt so zu erhalten, wie sie im Moment ist. Das sind alles so Teile eines Verlustes, ne? Eines Verlustes des Du.
Ich finde einfach, das ist ein Vertrauensverlust und auch natürlich eine Reaktion auf schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass das Du etwas ist, was mich immer glücklich macht, sondern es gibt ja durchaus auch ein Du, das für sich sagt, ich bin first. Also es ist schon schlimm, einem Egoisten zu begegnen, der einen selbst nicht sieht. Ich sehe zwar dich, aber du siehst mich nicht. Und das ist ja das, was als Argument dann vorangetragen wird. Ich darf jetzt mich abschotten, weil du dich vor mir abschottest. Ich darf mich jetzt hier mal als ich aufblasen, weil du dich aufbläst, ja? Dann muss es aber gesagt werden. Dann muss einem anderen ja eigentlich gesagt werden, du fehlst mir. Und nicht, du bist schlecht. Ich brauche dich, diese Demut zu haben. Ich kann ohne dich nicht Welt sein. Und natürlich hätten wir das lieber gehört, dass ein Trump zu Europa sagt, Europa, ich kann nicht ohne dich Amerika sein. Aber diese Demut muss man ja erstmal aufbringen. Genauso wie wir untereinander es ja nur sehr, sehr schwer haben, einander zu sagen, ich kann nicht ohne dich sein, obwohl es so ist. Also die Kassiererin am Supermarkt, die Arzthelferin, der Doktor, der Mechaniker, der Kanalarbeiter, ohne diese Menschen kann ich nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal demjenigen, der deine Mülltonne ausgeleert hat auf der Straße, mal echt gedankt, dass er diesen Dienst für dich tut?
Und heute Morgen.
Sehr schön. Aha. Und denjenigen, der den Dienstplan macht für die Müllabfuhr. Und erst wenn etwas ausfällt im System, dann denken wir ja, was ist denn da wieder passiert? Die müssten doch, und da kommt ein Anspruchsdenken hoch, wo wir doch irgendwie auch hoffen, dass das nicht ständig an uns angelegt wird, sondern wir, das alte, schöne evangelische, also nicht nur konfessionell evangelisch, sondern aus dem Evangelium kommende Wort der Gnade. Ja, dass wir sind in einem Reich der Gnade. Gnade heißt ja, du beschenkst mich. Und dafür brauche ich eine Haltung, dass ich das wahrnehme, dass dieses Du erstmal etwas ist, was mich beschenkt. Und auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe damit, dass ich dann für mich sage, auch mit mir hat ja schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war ja auch schon ein nicht so schönes Du, was ein anderer gerade gebraucht hätte. Also kann ich auch barmherzig sein. Das hängt alles zusammen. Darum sage ich Du first, weil ich auf jeden Fall den anderen erkennen will als jemanden, in dem ich aufgerichtet werde.
Du hast die Müllabfuhr genannt. Das ist natürlich jetzt ein Zufall, dass ich gerade heute kam mein Biomüllmensch und ich war total froh, weil das Ding ist total voll, weil es gerade Frühjahr ist und so weiter. Und dass das geleert wird, dann habe ich gesagt, danke, danke, danke. Aber so im Alltag haben wir natürlich auch, das ist für mich immer so sinnfällig, wenn man eine Hotline anruft, wenn man irgendein Anliegen hat, dann haben wir in den vergangenen 25 Jahren in diesem Land zumindest mal trainiert, dass diese Callcenter so einen Standardspruch ablassen müssen bei der Begrüßung. Guten Tag, mein Name ist Marianne Müller, was kann ich für Sie tun? Um eben nicht ein Du sein zu können. Ne? Also das sollten wir uns doch auch abtrainieren, sowas, ne?
Die Callcenter-Mitarbeitenden, die sind alle nicht zu beneiden, wirklich nicht, weil sie tatsächlich die Stechuhr im Rücken haben und darum den Spruch so runterrasseln müssen. Da hoffe ich ja mal, dass KI uns da voranbringt und dann weiß man, dass eine Maschine mich fragt und nicht eine menschliche Maschine. Natürlich hätte man es lieber, dass jemand mich anruft und mir nicht was aufschwätzt, sondern mir etwas eröffnet an Möglichkeiten. Das ist, finde ich, ja das interessante Verkaufsgespräch, dass ich nicht einem sozusagen mein Produkt andrehen will, sondern ich so überzeugt bin von meinem Produkt, dass es dem anderen dient, dass der eine Bereicherung für sein Leben empfängt. Das weiß ich nicht, ist vielleicht sehr ideal gedacht, aber was du sagst, ist völlig richtig. Niemand kann mit einer Frage was anfangen, die heißt, und wie geht's? Da weiß man schon, da darf man gar nicht drauf antworten. Der andere interessiert sich gar nicht.
Im Rheinland bei mir zu Hause, wo ich herkomme, heißt die Antwort darauf, muss.
Ja, muss so, ja. Ja. Und wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und ich sage, du, da muss ich im Moment drüber nachdenken. Ich merke, dass es mir in dem Bereich des Religiösen ganz gut geht. Wenn ich auf meine gesellschaftliche Verankerung schaue, da habe ich Zweifel, ob das schon genügend gewachsen ist. Die Antwort ist schon viel zu lang.
Ja, der ist ja schon weg.
Ist der andere schon weg? Man will es eigentlich gar nicht richtig hören. Habe ich noch wirklich Interesse am Du? Darum sage ich auch dieses Du first. Es gab mal eine Untersuchung im Krankenhaus, dass man einen Stationsarzt auf der einen Station am Bett hat stehen lassen, um im Gespräch mit der Patientin eine Minute gestoppt. Und auf der anderen Station hat er sich jemanden Stuhl genommen und sich eine Minute zu einem anderen gesetzt. Und die Leute haben dann in einer Umfrage anschließend gesagt, auf der Station, wo er den Stuhl genommen hat, Mensch, heute hat der Doktor aber viel Zeit für mich gehabt, ja. Dieses auf Augenhöhe kommen. Einen Moment mal. Das geht immer. Zu sagen, ich habe keine Zeit, heißt eigentlich immer, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und noch schlimmer, ich will mir jetzt keine Zeit für dich nehmen. Noch, wer sagt das schon? Aber eigentlich ist das so. Und darum ist dieses Du first, der andere hat es verdient, dass ich ihm Anteil geben lasse an meinem Leben. Und ich sage gerade auch in Seelsorgegesprächen schon am Anfang, ich finde schön, dass wir Zeit haben. Ich habe mir jetzt 40 Minuten dafür eingetragen und da haben wir Zeit füreinander und nicht ewig. Ich kann nur allen raten, wenn sie den anderen ernst nehmen wollen, geben sie Zeitrahmen vor. Sagen sie, ja, ich habe hier mein Telefon liegen, weil ich einen Anruf erwarte, den ich annehmen muss, tut mir sehr leid und nicht, ich habe mein Telefon da liegen, damit jeder weiß, wie wichtig ich bin, dass ich auch angerufen werden könnte. Damit ist man schon halb weg vom Du.
Ja, ja wohl. Genau. Bruder Paulus, hier in Zeit zum Wandel haben wir zwei Rubriken. Und die eine heißt Zeit zum Wandel. Der Anker. Ich glaube, das ist der prädestinierte Ort, ein bisschen etwas mehr zu erfahren vom Stifter deines Ordens, weil ich würde mal ihn einführen als Du-Experten. Ist das richtig?
Franziskus von Assisi hat vor allen Dingen entdeckt, dass die ganze Schöpfung um ihn herum eine Geschwisterlichkeit in sich trägt, die ihn eingebunden sein lässt. Und wenn du ein Du-Mensch sein willst, dann schau eine Blume an und sag ihr, wie schön, dass du blühst. Und höre ihre Antwort. Ja, das tue ich für dich. Spüre den Sturm, wie kräftig du stürmst. Und höre in seinem Brausen, das tue ich für dich und die ganze Schöpfung. Wir werden jeden Tag uns neu verankern müssen in unserem Ich-Sein, das herkommt von den vielen, was um uns herum zu uns sagt, du darfst sein. Der Wind, die Sonne und hoffentlich viele Mitmenschen.
Eine wunderbare Auffassung, die Franziskus da weitergegeben hat an euch als Orden, an die gesamte Christenheit. Sicherlich auch an alle Menschen, die jetzt im Schweinsgalopp eben unterwegs sind und immer weiter vom Du sich entfernen. Und ich höre daraus sehr zentral dieses Innehalten. Und ich glaube, da können wir eigentlich gleich im Anschluss die zweite Rubrik machen, unsere kleine Meditation, die wir in jedem Podcast machen. Zeit zum Wandel. Meditation. Einfach mal eine Du-Übung versuchen, Wie kann ich ein ernst gemeintes Du loswerden wirklich? Also die eine Achse hast du definiert mit der Zeit. Einerseits bitte nicht zu sagen, wie geht's dir, und schon wieder 5 Meter weitergegangen zu sein. Auf der anderen Seite aber eben auch ein Zeitfenster zu definieren, wo das Du sich entfalten kann. Das ist die eine Geschichte, aber auch spirituell da noch näher ranzukommen, das wäre, glaube ich, eine tolle Meditation, oder?
Ich habe mir beim Atmen angewöhnt, als frommer Mensch, tue ich das ja sicher auch auf Gott hin, aber auch auf meine Mitbrüder im Orden hin und auch auf die Schöpfung hin, dass ich beim Einatmen immer wieder mir sage, von dir zu mir, und beim Ausatmen von mir zu dir. Ich bin durch dich und du bist durch mich, von mir zu dir, von dir zu mir. Und das im Wechsel des Atmens, einatmen von dir zu mir, ausatmen von mir zu dir. Das ist ein Rhythmus, und in diesem Rhythmus will ich unbedingt leben. Ich bin nicht nur ich, nein, ich bin auch du. Schön.
Haben wir noch einen Rausschmeißer für unsere Hörenden? Haben wir noch einen Tipp für diejenigen, die sehr, sehr weit sind auf dem Weg, das Du nicht mehr im Köcher zu haben? Was ist ein ganz kleines Ding, was ich sofort in die Praxis umsetzen kann?
Ganz einfach, indem ich dem Du, das mir gerade am nächsten ist, Danke sage. Also sage dem Menschen, der dir wirklich nahe ist. Das kann am Arbeitsplatz der Sekretärin sein. Das kann auch an anderer Stelle vielleicht meine Partner sein, Ehefrau oder wer auch immer, dass ich einfach sage, danke, danke du, du, danke.
Du, danke, Bruder Paulus, für diesen wunderbaren Podcast.
Vielen Dank, und ich wünsche allen ein wunderschönes Leben jetzt weiter und einen guten Sommer.
Zeit zum Wandel. Wie immer, danke fürs Zuhören. Was ist euch aufgefallen? Was könnten wir noch besser machen? Wir freuen uns auf euer Feedback, natürlich über Abos, über Themen, die euch beschäftigen und vielleicht bald uns hier im Podcast dann auch. Auf bruderpaulus.de gibt es weiteren Stoff zum Nachdenken, und dort könnt ihr Bruder Paulus auch als Speaker für eure Veranstaltung buchen.